Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel und die vom Iran unterstützte Terrormiliz Hisbollah haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe im Libanon geeinigt. Aber auch nach dem offiziellen Beginn griff Israel den Süden des Landes an. Bereits zuvor waren nach libanesischen Angaben mindestens 47 Menschen getötet worden. Israels Militär meldete den Tod von 4 Soldaten. Wegen der Kämpfe hatten die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran, die heute nahe Luzern beginnen sollten, nicht stattgefunden. Teheran besteht darauf, dass die in der Absichtserklärung vereinbarte Waffenruhe auch zwischen Israel und der Hisbollah gilt. Kerstin Klein in Washington. Angeblich gibt es also eine neue, wenn auch brüchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Ist damit das größte Hindernis für den Beginn von Friedensgesprächen aus dem Weg geräumt?
Erstmal ja, wenn denn diese Waffenruhe auch tatsächlich hält. Wir haben es gehört, die Gespräche hätten heute beginnen sollen. Das war nicht der Fall, vor allen Dingen, weil Iran darauf besteht, dass erstmal die Waffen im Libanon schweigen müssen. Wenn das jetzt der Fall ist, dann könnten die Gespräche schnell losgehen, möglicherweise sogar schon an diesem Wochenende. Aber selbst wenn das der Fall ist, dürfte es sehr lange dauern, bis ein echtes Abkommen erreicht ist. Das letzte Atomabkommen zwischen den USA und Iran, damals 2015 unter Obama, das hat weit mehr als ein Jahr gedauert, das auszuhandeln.
Könnte Trumps Deal trotz aller Schwierigkeiten am Ende doch gelingen? Wie sieht man das in den USA?
Da sind hier viele skeptisch, teils auch in Trumps eigener Partei. Der US-Präsident selbst, der verkauft bereits dieses diese Woche unterzeichnete Rahmenabkommen als großen Erfolg, obwohl da ja die wirklichen Knackpunkte wie das Atomprogramm ausgeklammert wurden. Da sind also hier tatsächlich viele, die diese Erfolgserzählung nicht mitgehen. Aber wenn man auf die Amerikanerinnen und Amerikaner schaut, die interessiert vor allen Dingen eins, nämlich der Benzinpreis. Und wenn da die Benzinpreise tatsächlich in den kommenden Monaten deutlich sinken sollten, dann sind hier viele zufrieden. Und nur die wenigsten dürften dann noch Fragen danach stellen, was denn jetzt ist mit den Atomverhandlungen mit Iran.
Kerstin Klein in Washington, vielen Dank. In der Vergangenheit hatte Ungarns Ex-Regierungschef Orbán die Europäische Union bei ihren Russland-Sanktionen oft ausgebremst. Das ist nun Vergangenheit. Beim Gipfeltreffen in Brüssel verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs gestern Abend darauf, die Strafmaßnahmen nicht nur um ein halbes, sondern gleich um ein ganzes Jahr zu verlängern. Große Einigkeit also, wenn da nicht eine unabgesprochene diplomatische Annäherung Richtung Moskau für Ärger gesorgt hätte.
Über ihn wurde viel gesprochen bei diesem Gipfel. Ratspräsident Costa hatte Gesprächskanäle nach Moskau ausloten lassen. Das brachte ihm Kritik ein, aber auch Zustimmung. Kurzfristig muss die EU sowieso nicht entscheiden, wer für sie möglicherweise verhandelt. Kurzfristig hat Costa eine andere Verhandlungsaufgabe, die er so beschreibt. Wir müssen nur Zahlen diskutieren. Nur Zahlen diskutieren. Die Rede ist vom nächsten EU-Haushalt tausende Milliarden. Und es ist eine fundamentale Diskussion, wie viel Geld wollen die Mitgliedstaaten der EU zur Verfügung stellen. Der Bundeskanzler sagt, die Gesamthöhe muss kleiner werden.
Der Vorschlag der Kommission, sogar noch mehr der Vorschlag des Europäischen Parlaments, auf einen Betrag zu gehen von 1,6 oder gar 1,7 Billionen Euro für die nächsten 7 Jahre, ist ein Vorschlag, der aus meiner Sicht nicht darstellbar ist, der ist auch nicht finanzierbar.
Aktuell fließt in die Landwirtschaft noch immer ein großer Teil des Haushaltes. Doch die EU will andere Prioritäten setzen. Für Investitionen in Zukunftstechnologien beispielsweise soll anteilig mehr zur Verfügung stehen. Aber die Gesamthöhe. Den ersten Aufschlag für den Haushalt hatte die EU-Kommission gemacht. Als aktuelle Ratspräsidentschaft schlug Zypern daraufhin zwar eine Kürzung vor, doch das ist den einen, wie Deutschland, nicht genug Rotstift, anderen, wie Spanien, zu viel. Es ist nicht sinnvoll, von Europa mehr zu verlangen mit weniger finanziellen Mitteln. Bis Ende des Jahres soll ein Kompromiss gefunden werden, so die Hoffnung. Aber noch prallen die Positionen hart aufeinander. Der Bundeskanzler sagt selbst, dass er mit seiner Forderung nach deutlichen Kürzungen in der Minderheit ist. Und doch, ohne Deutschland ist eine einstimmige Lösung nicht möglich.
Wie lässt sich die Bevölkerung im Krisenfall besser schützen? Mit dieser Frage haben sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz in Hamburg beschäftigt. Ob Naturkatastrophen oder Angriffe auf die kritische Infrastruktur, Deutschland muss sich besser wappnen, darin sind sich alle einig. Bundesinnenminister Dobrindt will mindestens 13 Milliarden Euro in den Bevölkerungsschutz investieren. Geld, das vor Ort dringend gebraucht wird, etwa für Notstromgeräte und Vorräte.
Hier haben wir die Zelte, Zeltstangen, Schlafsäcke da oben.
Zentrales Katastrophenschutzlager Hamburg.
Hygienepakete für eine sechsköpfige Familie. Das, was wir brauchen, um die tägliche Versorgung der Betroffenen sicherzustellen.
Hilfsgüter auf 400 Quadratmetern. Aber reichen die Rationen im Krisenfall?
Wenn wir darüber sprechen, Hamburg hat über 1,9 Millionen Einwohner. Dann sind 6.000 natürlich nicht wirklich viel.
Jetzt soll bundesweit aufgestockt werden mit dem in Hamburg diskutierten Pakt für den Bevölkerungsschutz. Bis 2029 10 Milliarden Euro für Ausstattung, Fahrzeuge und Ausbildung plus 3 weitere Milliarden allein für das technische Hilfswerk.
Na, ich glaube, es war schon ein Meilenstein. Wir haben noch mal ganz klar gemeinsame Ziele, Grundlagen, engerer Schulterschluss, insbesondere unter Einbeziehung auch Bundesverteidigungsministerium, Bundeswehr, dass wir wirklich alle staatlichen Stellen, 360 Grad, alle Ebenen und auch die Bevölkerung hier jetzt mit reinnehmen müssen.
Das könne aber nur ein erster Schritt sein, mahnen mehrere Landesinnenminister. Denn die Aufgaben für den Bevölkerungsschutz werden immer komplexer. Das merkt auch Manuel Behrenbruch. Er war bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Führungsstab.
Was uns einfach in so einer Situation wahnsinnig helfen würde, wenn uns aus politischer Sicht auch ein Stück weit der Rücken freigehalten werden würde. Also es ist schwierig nachvollziehbar, dass Einsatzkräfte, die das alle ehrenamtlich machen, sich auch noch damit befassen müssen, dass sie von ihrem Arbeitgeber freigestellt werden.
Doch Investitionen in den Bevölkerungsschutz für die Ehrenamtlichen ein erstes positives Zeichen.
Wahlerfolge, gute Umfragewerte und Zehntausende neue Mitglieder. Die Partei Die Linke erlebt seit dem vergangenen Jahr ein Comeback, an das viele nicht geglaubt hatten. Nun sollen die Weichen für einen dauerhaften Erfolg gestellt werden. Auf dem Bundesparteitag in Potsdam geht es von heute an darum, gemeinsame Positionen zu finden. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie der Krieg in Nahost oder die Sozialpolitik.
Einen Klassenkampf von unten, kündigt die linke Vorsitzende Schwertner auf dem Parteitag in Potsdam an. Die Linke sieht sich als neue Kümmererpartei gegen die geplanten Sozialkürzungen und gegen Aufrüstung.
Wir organisieren uns mit der Kollegin, die um ihren Arbeitsplatz bangt. Wir organisieren uns mit dem Sohn, der seinen Musterungsbrief erhält. Wir organisieren uns mit der Nachbarin, die den Schimmel an der Wand nicht mehr ertragen kann. Kein Anliegen ist uns zu klein. Das ist unsere Aufgabe, Genossinnen und Genossen.
Die Linke hat ihre Mitgliederzahl seit Ende 2024 mehr als verdoppelt, ist jünger, weiblicher, migrantischer geworden. Zunehmend gibt es in der Partei Diskussionen über den Krieg in Nahost. Vor dem Parteitag hatten antisemitische Äußerungen aus der linken Jugendorganisation Zollit für Wirbel gesorgt. Die Parteiführung will nicht, dass diese Frage die Partei spaltet.
Unsere Aufgabe ist es auch, Druck auf Israel auszuüben, dass diese Kriegsverbrechen nicht stattfinden. Dafür brauchen wir eine starke Partei.
Jan van Aken gibt sein Amt als Parteichef aus gesundheitlichen Gründen ab. Ihm will Luigi Pantisano aus Baden-Württemberg folgen. Die Wahl findet morgen statt.
Erst am späten Abend wollen die Delegierten über einen Antrag des Vorstandes zum Nahostkonflikt abstimmen. Der spricht sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus und verurteilt Antisemitismus. Nach den ersten Stimmen hier auf dem Parteitag wird das wohl eine hitzige Debatte werden. Denn insbesondere die jungen, neu in die Partei Eingetretenen wünschen sich einen härteren Kurs gegenüber Israel.
In Großbritannien lehnt es Premier Starmer bislang ab, sein Amt niederzulegen. Doch der Druck auf ihn wird in seiner Labour-Partei immer größer. Sein Rivale Burnham gewann bei der Nachwahl im Kreis Macclesfield mit großem Vorsprung einen Parlamentssitz. Als Abgeordneter könnte er nun Starmer in eine Wahl um den Parteivorsitz zwingen. Die Labour-Partei steckt in einer historischen Krise. Bei den Kommunalwahlen im Mai verbuchte sie herbe Verluste. Wer im Internet einkauft, schließt seine Bestellung meist mit einem einzigen Klick ab. Ein Widerruf ist oft aber deutlich komplizierter. Bis jetzt. Denn Ein neues Gesetz verpflichtet Online-Shops von heute an dafür, einen gut sichtbaren Button anzubieten. Das erklärte Ziel des Gesetzgebers, ein Online-Widerruf muss künftig genauso schnell und unkompliziert möglich sein wie der Kauf.
In seinem Hofladen im pfälzischen Hauenstein verkauft Timo Keller regionale Bioprodukte. Ein Drittel des Umsatzes macht er über seinen Online-Shop. Manchmal schicken Kunden auch was zurück. Das ging bisher schon unkompliziert, sagt er. Ab heute müssen Online-Händler einen gut sichtbaren Widerrufsbutton auf ihrer Seite haben. Auch der Hofladen hat ihn schon.
Ganz frisch, gestern Abend noch eingebunden, ja.
Ziel ist es für die Kunden, den Widerruf genauso einfach zu machen wie den Kauf.
Wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann ist es in der Regel so, dass ich dann weitergeleitet werde auf eine Seite, wo ich dann meine Daten eingeben kann, meine Vertragsdaten und dann den Widerruf direkt erklären kann. Und das wird meistens dann abgeschlossen mit einem zusätzlichen Button jetzt widerrufen.
Der Widerrufsbutton soll auf der Shopseite gut sichtbar und eindeutig beschriftet sein. Eine Registrierung ist für den Widerruf nicht nötig, auch Gastbesteller können ihn nutzen. Und die Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. Branchenverbände kritisieren den zusätzlichen Aufwand für Online-Händler wie Timo Keller als unnötig. Er selbst sieht das entspannter.
Unser Shop-System hat da, wie gesagt, schon fertig gebaute oder sehr schnell fertig gebaute Lösungen, die jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert und auch kostengünstig umzusetzen waren. Ja, es ist ein bisschen Administration, aber machbar.
Würde er den Widerrufsknopf nicht anbieten, würde er eine Abmahnung riskieren. Außerdem hätten seine Kunden dann ein Jahr mehr Zeit, den Kauf zu widerrufen.
Die marode Bonner Nordbrücke wird bis auf Weiteres nicht wieder für den Verkehr freigegeben. Ein Teilstück, die Vorlandbrücke am linken Rheinufer, muss abgerissen und neu gebaut werden. Bundesverkehrsminister Schnieder stellte eine Wiedereröffnung Ende 2028 in Aussicht. Die 1967 errichtete Brücke ist Teil der Autobahn 565. Sie ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region Bonn-Rhein-Sieg. Pro Tag nutzten sie mehr als 100.000 Fahrzeuge. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Mexiko als erstes Team den vorzeitigen Einzug in die K.O.-Runde gesichert. Das WM-Gastgeberland besiegte Südkorea mit 1:0. Nach einem Fehler von Torwart Kim erzielte Romo den entscheidenden Treffer. Damit steht Mexiko als Gruppensieger fest. Das würde Deutschland auch gerne schaffen. Dafür muss die DFB-Elf morgen aber zunächst die Elfenbeinküste schlagen.
Seit 17 Jahren zieht Manuel Neuer für Deutschland die Torwarthandschuhe an und das mit Leidenschaft. Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt will er den maximalen Erfolg bei seinem letzten großen Turnier für das deutsche Team. Die Elfenbeinküste ist die zweite Herausforderung bei dieser WM.
Ich glaube, dass uns jetzt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten wird. Aufgrund der Schnelligkeit des Speedes des Gegners. Die langen Bälle vielleicht auch auf die Außenspieler werden kommen. Und wir sind aber darauf vorbereitet. Wir müssen in der Restverteidigung einfach gut stehen.
Das Team der Elfenbeinküste ist deutlich stärker einzuschätzen als der deutsche Auftaktgegner Curaçao. Nach dem Sieg gegen Ecuador will es jetzt in der Gruppe E an der deutschen Mannschaft vorbeiziehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist gefordert.
Also ich glaube, dass sich jeder weiterentwickelt und das hat Julian auch gemacht. Die Analyse, die Besprechungen sind so klar für uns, dass wir dann auch wirklich zielstrebig in die Partien gehen können. Und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen.
Betont unaufgeregt gibt sich Manuel Neuer bei seiner 5. Weltmeisterschaft. Er vertraut auf seine Erfahrung. Die hat er reichlich.
Ich glaube, man muss einfach cool bleiben, in seiner Routine bleiben, zu versuchen, der Mannschaft einfach Stabilität zu geben. Und dieses Zusammenspiel muss einfach mit der Defensive gut funktionieren.
Um 21 Uhr fliegt die DFB-Elf nach Toronto, wo morgen das Team der Elfenbeinküste wartet. Für Manuel Neuer wird es das 126. Länderspiel.
Temperaturen bis zu 38 Grad, da waren heute Schatten oder kühlendes Wasser heiß begehrt. Hier in Nürnberg erfrischten sich die Menschen an Brunnen oder Wasserspendern. Beim Bummel durch die Fußgängerzone dienten Regenschirme als Schutz vor der sengenden Mittagssonne. Örtlich kam es aber auch zu heftigen Unwettern, wie hier in Rippberg in Baden-Württemberg. Hagel und Sturzregen sorgten in kürzester Zeit für Überschwemmungen. Die Wassermassen drangen in einige Häuser ein. Und damit zur Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 20. Juni.
Nach wie vor strömt subtropische Luft zu uns. Im Laufe der Nacht werden Gewitterschauer im Nordwesten häufiger, mitunter sind sie unwetterartig. Am Tag in der Osthälfte und im Norden Sonne, Wolken und einzelne Gewitter, lokal Unwetter. Im Westen und Südwesten ist es oft sonnig, einzelne Hitzegewitter sind am Nachmittag und Abend aber auch dort möglich. Verbreitet wird dies eine tropische Nacht. Am Tag wird es wieder heiß und schwül, an den Küsten angenehmere Temperaturen. Die Aussichten. Am Sonntag neben Sonne größere Quellwolken, Schauer oder Gewitter, lokal Unwetter. Die meisten Gewitter entladen sich in der Mitte, im Norden trockenere Luft. Von den Küsten bis in den Nordosten ist es am Montag oft sonnig, auch sonst oft Sonne, aber auch Schauer und Gewitter. Ähnliches Wetter am Dienstag, vor allem im Südwesten ist es sehr heiß.
In den Tagesthemen in der WM-Halbzeitpause gegen 21.50 Uhr geht es um die Nahostpolitik des Weißen Hauses. Susanne Stichler fragt, welche Seite eigentlich gerade am längeren Hebel sitzt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.